Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich gerne ein paar Grüße loswerden. Wir haben einen Anruf gekriegt an Silvester von Victor und Natalie aus Sydney. Sie lassen die Gemeinde sehr herzlich grüßen. Sie haben sich schon sehr gut eingelebt nach 5 Jahren dort, haben auch jetzt endlich die Aufenthaltsgenehmigung bekommen, unbefristet. Victor hat auch Arbeit. Aber sie sagen, sie vermissen die Gemeinde sehr. Sie haben zwar eine Gemeinde dort, aber es ist nicht wie die Gemeinde hier. Herzliche Grüße. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Die Jahreslosung für 2016 macht uns Mut, mit Zuversicht und Hoffnung in das neue Jahr zu starten. Niemand weiß, was das neue Jahr noch für uns birgt an Überraschungen, gute oder schlechte. Aber mit Gott an unserer Seite, der uns solche Verheißungen schenkt, können wir getrost uns den Herausforderungen stellen. Ich habe bei der Vorbereitung meiner Predigt mir die Internetseite der Herrnhuter Brüdergemeinde mal angeschaut und ein paar interessante Informationen über die Geschichte der Losung gefunden, die ich gerne so zusammengefasst weitergeben möchte. Da steht unter anderem drin, dass die erste Losung sich auf den 3. Mai 1728 sich zurückdatieren lässt, also fast vor 300 Jahren. Damals verkündete Graf von Zinzendorf, das ist der Mann, der diese Gemeinde gegründet hat, die Brüdergemeinde, bei einer Abendversammlung der Gemeinde ein Wort für den nächsten Tag, so quasi als Motto. Es war ein Liedvers, den er selber gedichtet hatte. Liebe hat ihn hergetrieben. Er spricht hier von Jesus. Liebe riss ihn von dem Thron und wir sollen ihn nicht lieben. Mit diesem Vers begann die Geschichte der Losung. 3 Jahre später, also 1731, erschien die erste gedruckte Ausgabe und seitdem erscheinen die Losungen ohne Unterbrechung, Jahr für Jahr, auch wenn sich einiges an der Gestalt und am Inhalt natürlich verändert hat im Laufe der Zeit. Eine kurze Frage, wer von uns hat die Losung und liest sie regelmäßig? Aha, schon. Okay, also die Losungen sind ja heute eine Art Andachtsbuch, das für jeden Tag des Jahres 2 Bibelverse enthält. Die Losung aus dem Alten und den Lehrtext aus dem Neuen Testament. Ergänzt werden diese beiden Texte durch ein Liedvers oder ein Gebet und 2 Bibelabschnitte zur weiteren Vertiefung. Aktuell erscheinen die Losung in 64 Sprachen. Von Afrikaans bis Zulu, jetzt alphabetisch geordnet. Okay. Graf Zinzendorf, der diese Losung praktisch so erfand oder auf den Weg brachte, sah in ihnen einen Weg, Gottes Wort mit unserem Alltag zu verbinden. Also eine Brücke zwischen dem Wort Gottes, zwischen der Bibel und unserem Alltag zu schlagen. Sie sollten ein erster Schritt sein, die Bibel in ihrer ganzen Breite und Tiefe kennenzulernen. Wenn wir die Bibel lesen, dann schlagen wir meistens oft unsere Lieblingsbücher oder ganz zufällig, je nachdem wie uns gerade zumute ist. Und durch die Losung werden wir aber in viele verschiedene Bibeltexte im Laufe des Jahres eingeführt und so lernen wir die Bibel kennen, wenn wir das regelmäßig auch tun. In der Praxis werden aber die Losungen sehr unterschiedlich gebraucht. Für viele Christen sind sie die einzige Bibellektüre am Tag, also diese 2 Verse. So eine Art eiserne Ration, die man schnell vor dem Frühstück zu sich nimmt. Ich kannte das auch früher, als ich noch gearbeitet habe. Andere benutzen die Losung wie eine christliche Orakel. Was meine ich damit? Also wenn eine wichtige Entscheidung bei uns ansteht, dann schlägt man die Losung auf für den Tag und schaut, na, was steht für heute drin? Passt es, hat mir das etwas zu sagen. Und hier besteht die Gefahr aber, dass wir die Losung auf die gleiche Stufe wie ein Horoskop stellen. Ich denke, das ist nicht im Sinne der Herausgeber. Graf Zinzendorf schrieb über die Losung, sie sind das fortgesetzte Gespräch des Heilands mit der Gemeinde. Sie sollen unsere Gemeinschaft mit dem lebendigen Wort Gottes, Jesus Christus, vertiefen. In diesem Sinne wollen wir heute die Jahreslosung für 2016 betrachten. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Niemand kann so gut trösten wie eine Mutter. Das wissen die Kinder und deshalb rennen sie sofort zu ihr, wenn ihnen Schmerzen zugefügt werden oder wenn sie Enttäuschung erleben. Wir waren vor kurzem zu Besuch bei unserem Sohn und seiner Familie in England. Mein Neffe, der auch dort in der Nähe wohnt, wollte uns gerne sehen und kam mit seiner Familie noch dazu. 7 lebhafte Kinder aus beiden Familien waren da beieinander. Der jüngste von ihnen, Edward, ist erst 2 Jahre alt und für ihn war es nicht einfach, mit den anderen, die doch ein ganzes Stück älter sind als er, beim Spielen mitzuhalten. So am Anfang lief es ganz gut und wir Erwachsene waren froh, dass wir uns in Ruhe unterhalten konnten. Aber irgendwann kam Edward laut weinend und rannte zur Mutter und sagte ihr: Mama, ich möchte bei dir kuscheln. Sie nahm ihn auf ihren Schoß und während er schluchzend über die anderen klagte, sprach sie ein paar beruhigende Worte zu ihm, streichelte ihm den Kopf. Und so in ein paar Minuten war die Welt für ihn wieder in Ordnung. Er sprang von ihrem Schoß herunter und war bereit, sich dem Kräftemessen mit den anderen Kindern zu stellen. Gott vergleicht sich in diesem Wort aus Jesaja mit einer Mutter, die ihr weinendes Kind auf den Schoß nimmt, es tröstet und ihm dabei Wärme und Geborgenheit schenkt, damit es gestärkt wieder seinen Weg gehen kann. Vielleicht haben einige von uns während ihrer Kindheit solch eine Mutter schmerzlich vermisst. Nicht alle Mütter können das, Liebe und Zärtlichkeit zu geben, zu zeigen. Vielleicht hatten wir Großeltern oder andere Menschen in unserer Umgebung, die diese Lücke ausgefüllt haben, die uns getröstet haben. Trost brauchen aber nicht nur Kinder, auch Erwachsene haben oft mit Leid und Enttäuschungen zu kämpfen und wünschen sich, dass jemand ihnen mal den Arm auf die Schulter legt oder sie an sich drückt und ihnen ein tröstendes Wort zuspricht. Niemand kann das so gut wie Gott. Gott ist die Liebe, sagt uns der Apostel Johannes. Und darum brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn er auch zärtlich trösten kann, wie eine Mutter ihr Kind. Sein Trost gilt vor allem Menschen, die großes Leid erfahren haben und nicht mehr klarkommen mit der Welt oder mit ihren Mitmenschen, die ihnen dieses Leid zugefügt haben. Gott tröstet Menschen, die in der Gefahr stehen, zu resignieren und aus dem aktiven Leben auszusteigen. Das war die Situation des Volkes Israel damals, als Gott diese Worte an sie richtete durch seinen Boten, den Propheten Jesaja. Ich möchte jetzt den Bibelabschnitt lesen, in dem der Losungsvers steht, damit wir den Zusammenhang mal kennenlernen. Jesaja 66, die Verse 10 bis 13. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die über ihr traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Die Menschen, denen Gott dieses Wort zuspricht, waren gefangene Israeliten in der Fremde. Die damalige Großmacht Babylon hatte Israel erobert, Die Hauptstadt Jerusalem wurde zerstört und viele Menschen als Gefangene mit nach Babylon verschleppt. Die Israeliten hatten darauf vertraut, dass Gott seine Stadt und den Tempel schützen würde. Sie dachten, Gott wird niemals zulassen, dass dieser Ort, an dem er seine Herrlichkeit den Menschen offenbart, und sein Tempel, dass die zerstört werden. Nun aber war das für sie Unvorstellbare eingetroffen. Jerusalem war erobert und zerstört und der Tempel bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die verschleppten Israeliten erzählen in einigen Psalmen von ihrem Leid in der Gefangenschaft und davon, wie ihre Peiniger Spott mit ihnen getrieben haben. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir das Herrnlied singen im fremden Lande? Psalm 137. Diese harte Zeit der Gefangenschaft hatte aber nicht nur negative Seiten. Sie war ein Ruf zur Umkehr zu Gott, dem die Israeliten lange Zeit den Rücken gekehrt hatten. Die Gefangenen wenden sich in ihrer Not jetzt an Gott und bekennen ihm ihre Schuld. Siehe, du zürntest, als wir von alters her gegen dich sündigten und abtrünnig wurden. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Das ist ein Bild, wir würden es heute vielleicht anders ausdrücken und zu Gott sagen, Herr, wenn wir vor dir stehen, dann können wir nicht damit prahlen, dass wir eine reine Weste haben. Wir haben so viel Schuld auf uns geladen. Und dann heißt es weiter in diesem Schuldbekenntnis, wir sind alle verwelkt, wie die Blätter, wir haben keine Kraft mehr in uns. Und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Das, worunter diese Gefangenen am meisten leiden, sind nicht die äußeren Lebensumstände und die Bedrängnis durch die Feinde. Noch vielmehr drückt sie die Last ihrer Schuld und die Funkstille in ihrer Beziehung zu Gott. Niemand ruft deinen Namen an und macht sich auf, dass er sich an dich halte. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und lässt uns vergehen unter der Last unserer Schuld. Die Israeliten hatten in dieser schlimmen Lage das Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Und dennoch wussten sie, er ist der Einzige, der uns in unserer Not helfen kann, der uns retten kann. Und deshalb rufen sie zu ihm. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Herr, zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig der Sünde. Sieh doch an, dass wir alle dein Volk sind. Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden. Zion ist zur Wüste geworden. Jerusalem liegt zerstört. Das Haus unserer Heiligkeit und Herrlichkeit, in dem unsere Väter gelobt haben, ist mit Feuer verbrannt. Und alles, was wir Schönes hatten, ist zu Schanden gemacht. Herr, willst du bei alledem noch zögern und schweigen und uns so sehr niederschlagen? Die Not der Israeliten lässt sie wieder nach Gott fragen und das Gespräch mit ihm suchen. Und Gott antwortet auf ihren Ruf um Hilfe, indem er seinem Volk die baldige Rettung verheißt. Ihre Gefangenschaft wird nun ein Ende haben. Sie werden in ihr Land zurückkehren und Jerusalem wieder aufbauen. Der Frieden soll sich wie ein Strom, so verheißt Gott, über diese Stadt ausbreiten. Gottes Trost für sein Volk ist kein Vertrösten mit leeren Worten. Er ist die konkrete Zusage seiner Hilfe und das Versprechen, diesen verzweifelten Menschen einen neuen Anfang zu schenken. Gott hat diese Zusagen erfüllt, so zeigt uns die Geschichte des Volkes Israel. Die Gefangenen durften bald darauf in ihre Heimat zurück und konnten ihr Land aufbauen und im Frieden darin leben. Zumindest für eine Zeit. Soweit der Rückblick auf den geschichtlichen Zusammenhang der Jahreslosung. Was hat sie uns heute zu sagen? Leid gibt es auch genügend in unseren Tagen. Es begegnet uns persönlich in vielfacher Form, schwere Krankheiten, Schicksalsschläge, Verlusterfahrung, wenn liebe Menschen von uns gehen. Wir sehen in der Welt um uns herum schreckliches Leid, Kriege, Flucht und Vertreibung. Viele Menschen, die durch diese Kriege alles verloren haben, sind auf der Suche nach einer neuen Bleibe, nach einer neuen Heimat. Sie irren umher, aber niemand will sie gerne aufnehmen. In einigen Ländern werden Christen verfolgt und eingesperrt, nur weil sie ihren Glauben an Jesus Christus bekennen. All dieses Leid lässt viele Menschen, vielleicht auch uns, an Gott und seine Güte zweifeln. Und es sind nicht wenige Menschen, die ihm sogar den Rücken vollends gekehrt haben. Die sagen, mit diesem Gott, der das alles zulässt, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber Leid kann uns auch wieder dahin bringen, dass wir Gottes Angesicht suchen und nach ihm fragen. So wie die Israeliten damals oder wie der Beter von Psalm 77, aus dem ich jetzt ein paar Verse zitieren möchte. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Herz ist in Ängsten. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Der Beter wendet sich in seiner Not und seinen Fragen an Gott und spricht ganz offen mit ihm darüber. Er lässt nicht zu, dass das Leid einen Keil zwischen sich und Gott treibt. Und so bleibt die Tür für das Gespräch mit Gott offen. Und wenn wir auch so tun, wenn wir beten und ehrlich mit Gott über unsere Gedanken und Gefühle reden, auch im Leid, über unsere Zweifel, dann kann er zu uns mit seinem trösten und mutmachenden Wort hindurchdringen. Dieses Wort, das Gott als Antwort auf unsere Fragen und Zweifel zu uns redet, wurde Mensch an Weihnachten. Es trägt einen Namen, Jesus Christus. Dieser Name bedeutet, Gott hilft oder Gott rettet. Er ist Gottes Trost für unsere Welt. In einer Verheißung über seine Geburt, die wir auch beim Propheten Jesaja finden, heißt es, siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Das heißt, Gott mit uns. In Jesus haben wir die Gewissheit, dass Gott mit uns ist, dass er uns nicht alleine lässt. Und Jesus kennt aus eigener Erfahrung, weil er als Mensch gelebt hat, das Leid der Menschen. Und darum kann er mit uns mitfühlen, und uns in der Not trösten. Er kann auch die Menschen aufrichten, die unter der Last ihrer Schuld leiden, weil er diese Last am Kreuz getragen hat und uns die Vergebung zuspricht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist Gottes Verheißung am Anfang dieses Jahres für alle unter uns, die Leid tragen, aus welchen Gründen auch immer. Und vielleicht lässt uns diese Verheißung das Leid aus einem neuen Blickwinkel mal betrachten. Denn gerade im Leid erfahren wir Gottes Nähe und seinen Trost. Dieser Trost gibt uns die Kraft, uns den Herausforderungen des Lebens zu stellen. So wie der kleine Edward, der nachdem seine Mutter ihn tröstete, von ihrem Schoß heruntersprang und unerschrocken sich in das Getümmel wieder begab. Schließlich versetzt uns der Trost Gottes auch in die Lage, andere zu trösten. Der Apostel Paulus schreibt am Anfang des 2. Korintherbriefes: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir die trösten können, die in irgendeiner Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir von Gott getröstet worden sind. Bevor wir im Anschluss an die Predigt das Abendmahl miteinander feiern, lasst uns jetzt im stillen Gespräch mit Jesus ihm all das bringen, was uns Not macht und belastet. Sei es Krankheit, Schicksalsschläge, eigene Schuld oder das Leid der Welt um uns herum. Wir dürfen alles im Gebet bei ihm abladen, um frei zu werden für einen neuen Anfang im neuen Jahr 2016. Amen.